Willkommen bei Holy Mentor. Was wenn alte biblische Geschichten mehr mit deinem Leben zu tun haben, als du vielleicht denkst? Ich bin Sarah, deine Host, und in diesem Podcast möchte ich dir erzählen und mit dir teilen, wie Gott als mein Holy Mentor fungiert und durch alte und bekannte biblische Geschichten neu zu mir spricht und mir hilft, neue Perspektiven auf mein Leben zu bekommen. Und vielleicht steckt auch etwas für dich damit dran. Lass uns direkt reinstarten. Ich möchte heute über Jona sprechen. Jona und der Fisch. Die Geschichte kennen viele aus alten Kinderbüchern oder aus der Kinderbibel. Der widerspenstige, irgendwie etwas trottelige Prophet, der Gott einfach nicht gehorchen will. Der Sturm und der Wal, die nie so richtig bedrohlich wirken. Und das Happy End, dass Jona dann doch tut, was Gott will und gehorsam ist und die bösen Menschen von Ninive dann plötzlich gute Menschen werden. Und ich möchte diese Geschichte, die wir vielleicht alle kennen oder auch vielleicht noch nicht kennen, gerne ein bisschen aus einer anderen Sichtweise erzählen und mehr aus einer traumaorientierten Sichtweise, weil Gott durch diese Geschichte Jona in der Bibel sehr stark zu mir gesprochen hat und sich für mich dadurch einige Dinge geklärt haben und ich Gott anders verstanden habe, ein neues, anderes, differenziertes Gottesbild bekommen habe und eine andere Sicht auch auf Schwierigkeiten, die ich in meinem eigenen Leben habe. Und ich möchte auch diese Jona-Geschichte so ein bisschen aus der Satire rausnehmen oder aus der Märchenperspektive und stärker die menschliche Perspektive reinnehmen, die in mein Leben gesprochen hat und vielleicht auch in deines sprechen kann. Vielleicht nochmal kurz nacherzählt, ich habe es eben schon mal kurz angerissen. Jona war ein Prophet, er hat auch schon vorher, bevor die Geschichte war, schon mal prophetisch gewirkt. Und das Wort des Herrn kam zu Jona, er sollte nach Ninive gehen, in die große Stadt und den Menschen dort ins Wissen reden. Ihr böses Tun ist Gott zu Ohren gekommen und in der Bibel steht dann direkt, da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen, das ist auf der ganz anderen Seite der Welt zur damaligen Zeit, im Westen, und hat dann ein Schiff genommen und wollte dem Herrn aus den Augen kommen. So, jetzt wird das klingt das erstmal so ein bisschen lächerlich. Haha, der läuft erstmal genau in die andere Richtung und man kann es aber auch so auslegen, ja, dass er jetzt ungehorsam ist und deshalb natürlich der Sturm kommt und der Wal ihn frisst. Und mich hat diese Geschichte und die Darlegung schon seit längerer Zeit irritiert, weil ich mich total in den Jona hineinversetzen kann. Ich kann mich in Jona hineinversetzen, dass er wahrscheinlich totale panische Angst hat, als dieses Wort von Gott zu ihm kommt. Und er genau deshalb erstmal in die genau andere Richtung läuft, weil er denkt, damit kann ich jetzt gerade überhaupt nichts anfangen. Das entspricht gerade überhaupt nicht dem, was ich irgendwie vielleicht für mein Leben vorgesehen habe, was dem entspricht, was sich vielleicht auch gut anfühlt oder was sich richtig anfühlt. Vielleicht habe ich ja auch das falsch verstanden oder falsch gehört. Was noch dazu kommt, ist bei Jona, die große Stadt Ninive ist die Hauptstadt von dem Assyrischen Reich. Die Assyrer waren so die schlimmsten Kriegstreiber, brutalstes Volk, was die Israeliten, zu denen der Jona gehört, abgeschlachtet haben, die Welt quasi dem Erdboden gleich gemacht haben. Also die Angst, die Jona hat, nach Ninive zu gehen, ist absolut berechtigt. Und ich glaube aber nicht nur, dass es eine reine Angst war. Ich glaube auch nicht, dass Jona ungehorsam sein wollte, sondern ich gehe davon aus, dass Jona ein Trauma hat. Und ein Kennzeichen von Trauma ist unter anderem, dass ein Fluchtreflex entsteht. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Flight-or-Fight-Modus. Das Nervensystem ist total überreizt, ist emotional total erschöpft und überfordert. Und alles erscheint, Ängste erscheinen riesengroß oder im Kopf, dein Kopf macht es riesengroß. Interessanterweise ist auch in dem ganzen Buch Jona sehr, sehr viel das Wort groß erwähnt. Also große Stadt, starker Wind, ungeheuer große Stadt, nochmal große Stadt, in die Höhe wachsen, großer Wal, großer Fisch, es wird nicht vom Wal gesprochen, sondern großer Fisch. Alles erscheint riesig groß. Und Jona flieht meines Erachtens nach genau in die andere Richtung, weil er ein Trauma hat von diesen Assyrern, eine panische Angst. Vielleicht ist auch seine eigene Stadt zerstört worden. Das weiß man nicht so ganz aus der biblischen Erzählung, was das hervorgeholt hat. Aber ich möchte gerne einfach mit euch mal diese Brille aufsetzen und was daraus dann resultiert. Wenn wir davon ausgehen, dass Jona ein Trauma hat und panische Angst hat, dann ist die erste körperliche Reaktion, biologische Reaktion in deinem Körper erstmal entweder Flucht, also Flight, Fight or Freeze. Also ich erstarre, ich kämpfe oder ich gehe in Fluchtmodus. Und Jona flieht genau in die andere Richtung und will erstmal dem Herrn aus den Augen kommen, weil er das Ganze überhaupt nicht ertragen kann, nicht aushalten kann. Verstehe das total. Ich habe das selber in meinem eigenen Leben schon gemacht oder mache das häufig und ich erkenne, dass ich in diesem Kreislauf immer wieder reinkomme. Das Wort des Herrn ist auch zu mir gekommen. Ich habe das sogar aufgeschrieben und seit einigen Jahren fliehe ich davor. Also ich habe das auch schon mal ausprobiert und dann habe ich auch gemerkt, oh, das funktioniert nicht so richtig und dann bin ich davon ausgegangen, ja, vielleicht habe ich das so alles falsch verstanden und vielleicht soll das gar nicht so sein oder der Zeitpunkt ist noch nicht der richtige und bin genau in die andere Richtung gegangen. Und bisher war ich damit noch nie so wirklich richtig erfolgreich. Und da hat Gott schon mal, oder da habe ich mich mit, da kam diese Geschichte Jona auch auf mich zu. Und ich dachte sofort, als ich das gelesen habe, und ich habe das tatsächlich auch am 7.12.2023 in meiner Bibel geschrieben, das bin ich. Ich weiß, dass ich vieles von Jona in mir trage, dass ich Jona-Anteile in mir habe, dass Gott was zu mir spricht und mein erster Impuls ist erstmal Flucht. Auf gar keinen Fall. Erstmal in die andere Richtung. Aus Angst, aus Scham, aus was denken die anderen Menschen, egal was, aber erstmal, ja, eine Flucht. Und man denkt immer so, Feinde, ja, ich habe ja keine Feinde, es greift mich niemand an in diese Richtung. Lass uns mal das Wort Feinde oder Assyrer mal in Angstgegner oder Dinge, vor denen wir Angst haben, bezeichnen. Wovor hast du Angst und flüchtest? Und vielleicht willst du das auch noch gar nicht so richtig wahrhaben, dass das so ist, dass das gar keine Flucht ist, sondern gewisse Erklärungen, warum man dies oder jenes nicht tut, weil es gerade nicht passt, weil gerade die Zeit nicht ist, weil die Kinder so klein sind, weil das Geld nicht da ist oder keine Ahnung. Es gibt ja immer irgendwelche Erklärungen dafür, warum man irgendwas nicht tun möchte und davor fliehen möchte. Interessanterweise, und das glaube ich auch, das verbinde ich auch so mit mir, es gibt da diesen äußeren Feind, Ninive und die Assyrer. Was ich aber eigentlich glaube, was die Geschichte von Jona uns sagen will, ist hauptsächlich ein innerer Konflikt. Und Trauma ist ja ein innerer Konflikt. Das ist ja das, was in mir stattfindet, in meinem Körper, in meinem Kopf, in meinem Innersten. Da ist etwas, womit ich konfrontiert werde, bevor ich panische Angst habe oder was mal eine, ja, eine Traumareaktion ausgelöst hat und ich soll scheinbar jetzt wieder damit konfrontiert werden. Das ist ja das, was Gott mit Jona da tut. Er soll ja dahin gehen, direkt in diese Stadt. Und dass Jona als einziger Mann Angst hat, als einziger Mann aus dem israelischen Volk jetzt in eine Stadt zu gehen, in das Zentrum der Grausamkeit und reden soll, wo die anderen nur handeln und abschlachten und töten und foltern und zerstören, ist, denke ich, auch ziemlich nachvollziehbar. In dem ganzen Buch Jona wird klar, dass Jona nicht dem Herrn aus dem Auge gehen kann. Das kenne ich auch sehr gut. Die Flucht funktioniert selten. Die Flucht funktioniert generell selten, wenn ich vor irgendwas fliehen will, weil ich das immer mitnehme, egal wohin ich gehe. Das habe ich auch gemerkt, als ich ausgewandert bin. Und ich glaube, dass da können viele relate. Man denkt oft, wenn ich dann erstmal da bin, dann wird's besser. Aber wenn ich erstmal das Geld habe, wird's besser. Wenn ich erstmal äußerlich irgendwie ein Glück herstellen konnte oder was sich äußerlich verändert hat, dann wird sich mit Sicherheit auch innerlich was verändern. Manchmal kann das vielleicht auch so sein. Ich habe festgestellt, man nimmt sich immer selbst mit. Egal wohin ich gehe, egal wie weit ich flüchte, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich geflüchtet bin. Es war einfach für mich Zeit, auch was anderes zu machen. Aber in gewisser Weise habe ich schon auch gemerkt, dass viele Dinge natürlich mitgekommen sind, die ich vielleicht gedacht habe, könnte ich hinter mir lassen. Und das, finde ich, wird auch bei dem Buch Jona klar. Du kannst weder dem Herrn aus den Augen gehen, noch deinen inneren Konflikten, weil die immer mitkommen. Und vielleicht dachte Jona auch, dass er da was schon bewältigt hat und das gar nicht bewältigt hat. Auch da kann ich relaten. Das geht mir ja immer wieder so, dass immer mal was hochkommt, wo ich dachte, das habe ich eigentlich schon längst bewältigt. Und dann geht In der Geschichte geht es so weiter, dass Jona dann eben auf diesem Schiff ist und auf einmal ein starker Wind losgeht. Und die Matrosen, da betet jeder an seinen eigenen Gott. Und interessanterweise, was macht der Jona in diesem starken Sturm? Weder hat er Angst, noch betet er. Er legt sich einfach schlafen. Und das ist für mich ein weiterer Indikator dafür, dass Jona einfach emotional total erschöpft ist. Ihm ist irgendwie alles egal. Es ist ihm alles zu viel. Das, was da gerade passiert, ist Freezing. Also er stellt sich schlafen, er stellt sich fast schon tot, er erstarrt. Und es muss der Kapitän quasi runterkommen zu ihm unter Deck und ihm sagen, kannst du nur schlafen? Jetzt fang an zu beten, vielleicht kann dein Gott uns retten und dann müssen wir nicht untergehen. Der Jona, der gibt dann auch zu, dass er schuld daran ist, vermutlich. Er weiß ganz genau, dass sein Gott ihn sucht und dass der Sturm wegen ihm losgegangen ist und dass Gott einen Auftrag für ihn hat, vor dem er nicht entkommen kann. Und sagt ja auch noch, dass er den Herrn, den Gott des Himmels verehrt und des Meeres und des Festlands. Die Matrosen, die versuchen dann sogar noch, weil die so eine Ehrfurcht haben vor diesem Gott, von dem er spricht, ihn alles noch zu tun, um ihn zu retten oder das Boot zu retten. Aber sie ziehen dann auch ein Los und der Jonas sagt, komm hier, werf mich ins Meer. Er ist total lebensmüde und will auch lieber sterben, als diesem Auftrag nachzugehen. Und die werfen ihn dann ins Meer und dann hat sich auch das Meer ja sofort beruhigt. Und die Matrosen hat das quasi sogar noch bekehrt. Die sind ehrfürchtig geworden vor diesem Gott und haben ihn dann auch hinterher sogar angebetet und Gelübde abgelegt. Was dann passiert, ist, dass der Herr einen großen Fisch schickt und den Jona quasi vor dem Ertrinken rettet. Und dieser Fisch, dieser große Fisch, wo in den Kinderbüchern dann noch immer so gemalt wird, wie Jona in diesem großen Fisch drin sitzt und da ist er 3 Tage und 3 Nächte. Übrigens auch wie Jesus, der 3 Tage und 3 Nächte gestorben war und dann wieder auferstanden ist. Jona ist in diesem Fisch, das wie so ein Vakuum funktioniert, wie so ein U-Boot. In die Tiefe ist er hinab und Gott hat ihn in dieser Tiefe aufgefangen durch diesen Wal. Und das ist was ich in meinem eigenen Leben erlebt habe, dass Gott, an den ich glaube, ist kein Gott, wo alles zahm ist und wo nur Frieden herrscht und alles schön ist und alles heiter und ich muss nur beten und dann wird alles wieder gut. Ganz im Gegenteil. Ich habe sehr viele Stürme erlebt und erlebe die auch nach wie vor, aber ich erlebe, dass in dem Sturm Gott da ist und dass Gott nicht immer nur vor mir hergeht, sondern manchmal auch neben mir oder hinter mir tatsächlich. Weil ich glaube nicht, dass Gott ihn in diesen Sturm reingeführt hat. Jona ist ja da alleine hingegangen, aber Gott ist mitgegangen. Und das finde ich eine wunderschöne Erzählung in der Geschichte, die finde ich total untergeht, aber die ich aus meinem eigenen Leben kenne, dass wenn der Sturm kommt und ich das Gefühl habe, ich ertrinke, dass Gott was schickt, was mich hilft, was mich trägt, was mich wie ein U-Boot, wie ein Fisch oder was auch immer hält. Und das Interessante ist, was auch in der Jona-Geschichte passiert, das rettet mich nicht sofort. Er wird ja nicht sofort an das Ufer gezogen. Ich glaube manchmal, dass das schon auch passiert. Aber im Jona-Buch ist er erstmal 3 Tage und 3 Nächte unter Wasser, in der Tiefe. Und diese Tiefe, in die er da hineingezogen wird, die wird heilsam zu ihm. Und das habe ich erlebt, dass Gott dich in die Tiefe manchmal auch zieht oder Stürme dich in diese Tiefe ziehen, dass Gott aber da ist und dir ganz tief begegnen will und das alles tut, um dich zu heilen. Ich glaube, ich unterstelle Gott, dass er das Trauma von Jona heilen will und dass er ihn wieder in seinen Purpose hineinführen möchte, in seine Bestimmung und ihm einen großen Auftrag gibt, von dem er große Angst hat, aber wo er hinterher eigentlich sehr geheilt und gestärkt hervorgehen kann. Ich will das gleich noch ein bisschen aufschlüsseln. Aber jetzt erstmal nochmal zu dem Fisch und zu dem U-Boot oder Vakuum in der Tiefe. Ich glaube, dass diese Tiefe, in die er hineingezogen worden ist, heilsam ist und ihn wieder zur Besinnung bringen soll. Zur Besinnung, was eigentlich wirklich zählt, wie es eigentlich wirklich ist. Und in diesem Fischbauch, im Bauch des Fisches betet Jona dann auch zum Herrn. Interessanterweise auch das erste Mal, seitdem das Wort des Herrn zu Jona kam. Weil sein erster Reflex war nicht, ich bete jetzt zu Gott. Und auch auf dem Schiff hat er ja noch nicht mal gebetet. Sondern in dieser Tiefe hat er dann erkannt, wer eigentlich größer ist als er selber. Und dass er davor gar nicht, vor dieser Größe gar nicht flüchten kann. Aber dass dieses Wesen Gott, was viel größer ist als er und wir, ihn aus dem Abgrund gezogen hat. Das ist quasi ein Dankgebet. Das ist, wir können das nachlesen in Jona 2. All deine Wellen und Wogen, sie schlugen über mir zusammen. Da dachte ich, jetzt bin ich verloren, verstoßen aus deinen Augen. Das Wasser stand mir bis zum Hals, zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. Mein Gebet drang zu dir durch bis an den heiligen Tempel. Wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken. Schlachtopfer will ich dir darbringen, auch meine Gelübde werde ich erfüllen. Hilfe findet sich bei dem Herrn. Und das ist auch was, was ich für mich selber festgestellt habe und immer wieder feststelle, dass in der Tiefe und dass der Sturm mich nicht zum Ertrinken bringen, sondern immer wieder ich nie tiefer fallen kann als in die Arme von Gott. Und in dieser Tiefe mir Gott noch viel näher und tiefer und stärker begegnet und mir einfach begegnen will und mich heilen will. Dann passiert in Kapitel 3, dass aufgrund von diesem Gebet der Fisch Jona ausspuckt und Gott nicht locker lässt und das Wort von Gott zum zweiten Mal zu Jona kommt. Und er sagt, auf, geh jetzt nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen, ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn, aber Ninive war eine ungeheure große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern und Jona wanderte aber nur 1 Tag und rief, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Und interessanterweise folgt dann etwas, was ich sehr erstaunlich finde. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Und die Sache kam sogar vor den König und auch der ist umgekehrt. Was da passiert, finde ich total erstaunlich. Weil erstmal, genau, Gott hat nicht locker gelassen und Gott kommt noch ein zweites Mal zu dir. Und ich glaube, der sagt auch das noch ein drittes und viertes und fünftes Mal. Das ist zumindest das, was ich auch erlebt habe. So lange, bis man es dann eben begriffen hat. Und es wird leichter als gedacht. Die Angst war riesengroß, die Sorge war riesengroß, unbewältigend, überwältigend. Und es schien unbewältigbar, es schien unmöglich für ihn, so dass er sich sogar Todesgefahr ausgesetzt hat, wollte ans andere Ende der Welt laufen. Und Gott hat eigentlich alles schon vorbereitet, dass es gar nicht so schlimm für ihn sein wird. Denn er musste noch nicht mal weit laufen. Er ist nur 1 Tag durch die ungeheure große Stadt und hat nur einen Satz gesagt. Noch 40 Tage und dann wird Ninive zerstört. Und dann sind alle umgekehrt, alle ohne Ausnahme, absolut alle, sogar der König. Und das ist was mir Mut macht, dass wenn Gott dir einen Auftrag gibt und auch mir, dass uns vielleicht das erste Mal Angst macht, aber er uns nichts gibt, was unbewältigbar ist oder was uns kaputt macht oder was uns zerdrückt, was uns fertig macht, sondern Jesus sagt ja auch, wir sollen die Last tragen, die er uns gibt, das Joch nehmen, was er uns gibt. Und das, was wir uns selber oft aufbürden, viel, viel schlimmer ist als das, was eigentlich Gott uns gibt. Nichtsdestotrotz, ist Jona dann, obwohl alle umgekehrt sind, alle 120.000 Menschen, Gott hat dann beschlossen, es dann, hat seine Meinung geändert, so steht es in der Bibel. Es tat ihm dann leid, dass er sie vernichten wollte und hat beschlossen, seine Drohung nicht wahrzumachen. Da hat sich natürlich Jona total drüber geärgert in Kapitel 4. Der wird richtig zornig darüber und will wieder lieber sterben, weil er sagt, ich wusste ganz genau, dass du so barmherzig bist und jetzt reicht's mir aber, du bist so reich an Gnade und jetzt lass mich lieber sterben. Und Gott fragt ihn dann ja und die Frage stellt er ihm zweimal, hast du recht, dass du so zornig bist? Ich finde ja. Ich finde, Jona hat recht, dass er so zornig ist. Ich finde, dass er recht hat aus verschiedenen Gründen. Und zwar einmal, weil er ein Prophet ist. Und ein Prophet sagt ja das, was der Herr ihm aufträgt. Er ist davon ausgegangen, dass das dann auch wahr wird, weil das hat ihm ja Gott aufgetragen. Und Gott hat dann seine Meinung geändert, weil die wirklich alle umgekehrt sind. Und vielleicht hätte Jona jetzt eher gefreut, dass sie wirklich zerstört werden, dass sich die Drohung wahr macht, weil es eben so ein starker Feind war und Gegner und weil die so viel Unrecht getan haben. Und für mich hat das nichts damit zu tun, dass er jetzt gehorsam ist oder endlich das Richtige tut, sondern er erkennt ja auch ein Stück weit, welche Macht einfach größer ist als er selber. Und was er eigentlich für einen Auftrag hat und hat vielleicht insgeheim gehofft, dass die jetzt da alle untergehen werden. Und ich glaube auch unter anderem die Reaktion, also wenn wir das aus der traumasensiblen Brille uns anschauen und Jona ansehen als so einen verwundeten Propheten, der emotional total erschöpft ist, auch durch dem, was ihm alles jetzt passiert. Wer kann sich denn dann freuen? Wer kann dann, wenn irgendwie alles erschöpft ist, wenn alles gefühlt über dir zusammenbricht, all dein Denken oder wie du funktionierst oder auch deine Komfortzone. Und wenn du dich in so unbequeme Situationen reinbegibst und so deine Grundbedürfnisse irgendwie nicht erfüllst, so nach Sicherheit oder nach Wohlbefinden, dann fällt es, glaube ich, schwer zu lieben oder Gnade anzunehmen für andere, sich für andere zu freuen. Und Gott challenged uns da aber in dieser Geschichte und auch mich ganz besonders, weil diese Frage, die kann man auch anders übersetzen, nämlich ist es gut für dich, dass es in dir so brennt? Also was in Jona ja so brennt, ist, dass Gott gerecht ist mit einem Volk, das absolut ungerecht andere Menschen behandelt oder abschlachtet. Was Gott macht in dem Moment ist, dass er ja einem Volk diese Gnade gibt, die es eigentlich nicht verdient hat. Da steckt ja auch so ein Glaube dahinter, dass man Gnade verdient, indem man besonders gut ist, besonders gut agiert oder besonders gehorsam ist. Was in dieser Geschichte passiert ist ja, dass selbst wenn Jona ungehorsam ist, Gott da ist und ihn rettet. Dass selbst ein Volk, das gegen Gott agiert und gegen sein Volk, wenn es umkehrt und Gott als seinen Gott erkennt, Gott ihm gegenüber sogar gnädig ist und barmherzig. Und das verkehrt ja also die Ordnung, die man vielleicht hat in seinem Gottesbild auch, dass man sich das verdienen muss. Das ist irgendwie unverdiente Gnade und dafür steht ja auch der christliche Gott. Also wie ist eigentlich unser Gottesbild auch, wer etwas verdient und wer etwas nicht verdient? Dem Gott gnädig sein sollte oder auch nicht. Es wird oft so ausgelegt, dass Jona da egoistisch ist, oder selbstgefällig agiert, auch weil danach die Sache mit der Pflanze kommt, mit dem Rizinusstrauch, den schickt dann der Jona, der geht dann aus der Stadt raus und will sich natürlich anschauen, ob die vielleicht doch noch zerstört wird. Dann hat er sich auch einen kleinen Platz da geschaffen, eine kleine Hütte und Gott schenkt ihm dann eine Rizinuspflanze, die dann in die Höhe wächst, damit er sich nicht mehr ärgert. Und darüber freut er sich dann auch sehr. Aber am nächsten Morgen schickt Gott dann einen Wurm und der lässt die Pflanze dann zerstören. Und dann brennt die Sonne auf seinem Kopf und Jona ist wieder ärgerlich und verliert sogar die Besinnung und wünscht sich wieder den Tod. Und was ich auch ganz schön krass finde, dass Gott ihn da so ärgert. Also ich habe das für mich noch nicht so richtig herausgearbeitet, was das soll, außer ihm wahrscheinlich wieder eine Lehre zu geben. Und das kommt ja dann auch im Nachhinein, steht ja dann auch später da. Hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen. Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Und so endet ja dann auch der Text von Jona und der, die Bibelstelle, dass Gott uns quasi diese Frage lässt. Sollte es mir da nicht leid tun? Und diese Frage lässt dann die, ja, wie geht's mir eigentlich damit? Wer bin ich in dieser Geschichte oder wie glaube ich oder an welcher Stelle setze ich mich da? Und glaube ich auch daran, dass Gott die hätte vielleicht lieber zerstören sollen und die haben nicht die Gnade und Barmherzigkeit verdient. Für mich zeigt diese Geschichte drei Dinge. Und zwar, dass äußere Konflikte entstehen und dass das meistens innere Konflikte sind, die wir selber haben. In der Geschichte hat es definitiv auch eine, natürlich eine Berechtigung mit den Assyrern und mit dieser Traumareaktion, aber es ist ja auch ein innerer Konflikt und diesen inneren Konflikt möchte Gott heilen. Ich glaube definitiv, mein Gottesbild ist nicht so, dass er jetzt ihn da quälen will oder retraumatisieren will, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, dass Gott dieses Trauma heilen will durch eine neue Konfrontation und diesen inneren Konflikt auch heilen will. Und ich glaube als zweiten Punkt, dass wenn wir eine Bestimmung haben in unserem Leben und einen Purpose, dass wir davor nicht weglaufen sollten oder können, weil wenn Gott möchte, dass das ausgelebt wird und wenn du mit Gott unterwegs bist, und das war Jona ja als Prophet, dann wird Gott vieles dafür tun, dass du in diesem Purpose findest und dass du deine Bestimmung lebst. Und ein dritter Punkt möchte ich noch mitgeben, dass Stürme kommen, aber dass Gott Hilfe schickt und dass es manchmal meistens tiefer geht, dass du nicht sofort auftauchst, sondern manchmal er dich so ein bisschen auch in die Tiefe zieht und dass du ein Stück weit in dieser Tiefe auch erstmal bleibst. Nicht um dich zu quälen, sondern dass du dich wieder besinnen kannst, dass du weißt, was wirklich wichtig ist und wo dir Hilfe herkommt und dann auch vieles möglich ist und vieles möglich werden kann. Ich glaube, es gibt noch viele, viele andere Dinge, die man aus dieser Geschichte herausziehen kann. Aber vielleicht ist diese Traumaperspektive hilfreich, damit wir uns ein bisschen mehr damit auseinandersetzen können, was den Jona da getrieben hat, so zu agieren, wie er agiert. Und das ist generell auch meine Herangehensweise an Menschen oder auch an die Bibel. Was hat Menschen dazu bewegt, so zu agieren, wie sie agieren? Und wie spricht Gott eigentlich zu uns in diesen Geschichten und will er heute noch zu uns sprechen? Ich glaube, dass Gott ein barmherzigerer und gnädiger und gütigerer Gott ist, als ich das auch in meiner Vergangenheit vielleicht gelernt habe und dass es ihm immer um das Leben geht und immer um den einzelnen Menschen und um auch Gruppen von Menschen. Dass es immer um Rettung und Heilung geht und niemals um Bestrafung oder Ungnade. Ich danke dir dafür, dass du diese Zeit genommen hast. Würde brennend interessieren, was du dazu denkst. Nimm doch ein paar Gedanken vielleicht davon mit und schau, was Gott daraus in deinem Leben macht. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, bewertest oder mit jemandem teilst. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut.